Paris Presse.
Our nation is back, bigger, better, richer and stronger than ever before.
Knapp zwei Stunden lang hielt Donald Trump gestern eine Rede zur Lage der Nation. Dabei lobte er neben der US-Hockeymannschaft auch seine Migrationspolitik und die amerikanische Wirtschaft. Die Demokraten bezeichnete derweil als crazy. Was bleibt von dieser Rede? Warum leidet J.D. Vance seither vielleicht an Muskelkater? Und wie steht Trump eigentlich nach einem Jahr in seiner zweiten Amtszeit da? Dafür spreche ich heute mit US-Korrespondent Stefan Riecher in New York. Ich bin Sissi Rabel und Sie hören die Presse, was wichtig ist. Über Trumps Rede spreche ich jetzt mit meinem Kollegen in den USA, Stefan Riecher. Hallo Stefan.
Hallo Sissi, hallo aus New York.
Trumps Rede war außergewöhnlich lang, du hast dir das natürlich live angesehen. Sag mir mal, hat dich was überrascht bei der Rede?
Wenig hat mich überrascht.
Trump war ziemlich aggressiv. Ja, es war ein Rundumschlag, 1:50, die längste State of the Union, seit es aus den 60er Jahren die Aufzeichnungen gibt. Wenn mich was überrascht hat, abgesehen von der Länge, dann vielleicht noch am ehesten die verhältnismäßige Freundlichkeit den Höchstrichtern gegenüber. Es waren 4 der 9 Höchstrichter waren im Publikum. Das war John Roberts, Diana Kagan, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett. Letzte Woche war ja der große Zollentscheid, wo der oberste Gerichtshof einen Gutteil von Trumps Zöllen gekippt hat. Und 3 der 4 anwesenden Richter haben gegen Trump gestimmt. Trotzdem hat er allen die Hände geschüttelt und war eigentlich verhältnismäßig zurückhaltend in der Kritik obersten Gerichtshof. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, hat er ganz klar gesagt, dass der Zollkrieg nicht beendet ist und dass er die Zollbazooka weiterhin auspacken wird und weiterhin Zölle einheben wird.
Bevor wir jetzt auf die Zölle kommen, vielleicht noch, wie darf man sich vorstellen, wie war die Stimmung im Raum ganz allgemein?
Auf den ersten Blick gar nicht schlecht, weil die Demokraten zumindest in der ersten Hälfte der Rede sehr zurückhaltend waren. Die haben auch den Auftrag bekommen von der Parteispitze, möglichst wenig sich zu engagieren mit Trump, sich zurückzuhalten. Es gab dann doch ein paar Zwischenrufe, aber sie waren zurückhaltend, sie sind immer sitzen geblieben, haben nicht applaudiert. Aber die Republikaner hingegen auf der anderen Seite waren natürlich euphorisch, sind ständig aufgestanden. Das ist ganz lustig zu sehen, auch im Fernsehen. Man sieht den J.D. Vance im Hintergrund, der Vizepräsident, der dann allen 1 bis 2 Minuten aufsteht, ganz wild applaudiert. Also der muss nach den 2 Stunden wahrscheinlich einen Muskelkater in den Oberschenkel gehabt haben, weil er ständig aufsteht. Und das ist halt ein theatralisches Schauspiel, was immer so ist bei der State of the Union. Von daher, ja, kann man es durchaus zumindest von republikanischer Seite als euphorische Stimmung beschreiben.
Der Kongress wird heuer neu gewählt. Welche Bedeutung hat dann diese Rede? Ist das eine Art Auftakt?
Ja, war es auf jeden Fall. Muss nicht so sein. War es aber dieses Mal, so würde ich das sagen. Es sind doch noch 9 Monate. Aber Trump ist sowieso immer im Wahlkampf. Also ich glaube, der hat nie Wahlkampfpause. Die Demokraten ebenso. Also es war Wahlkampf pur. Und ich glaube, wenn wir etwas mitnehmen dürfen aus der Rede, dann, dass der Wahlkampf einmal mehr aggressiv, schmutzig unter der Gürtellinie stattfinden wird in den USA.
Bleiben wir da vielleicht gleich. Für wen gab es denn in dieser Rede Tadel, beziehungsweise für wen hatte Trump auch Lob übrig?
Wenig überraschend hat er Lob übrig für sich selbst und für die Republikaner. Tadel für die Demokraten. Das Land ist extrem gespalten. Da gibt es auch wenig Zwischenraum für ausgestreckte Hände. Das Einzige, was mir vielleicht einfallen würde, war der Auftritt des Eishockey-Teams. Das war gleich zu Beginn. Er hat ja die Olympiasieger eingeladen. Und als die auf der Tribüne erschienen sind, da haben wirklich alle applaudiert. Ja, da sind auch die Demokraten aufgestanden. Selbst die Höchstrichter, die normalerweise sehr, sehr zurückhaltend sind, während der Rede haben applaudiert. Das war vielleicht ein kleiner Moment der Einigkeit. Ansonsten allerdings, und das gilt für beide Seiten, das gilt für die Republikaner wie auch die Demokraten, ist alles sehr vorhersehbar, für wen es Lob, für wen es Tadel gibt. Da gibt es wenig Raum für Überraschungen im Moment.
Thematisch ist oft hervorgehoben worden, dass er einige Themen ausgelassen hat, die momentan sehr groß sind, etwa den Iran. Ein anderes Thema hat er sehr stark in den Vordergrund gerückt, die Wirtschaft. Was hat er dazu zu sagen? Also er wollte sich da ja sehr gut darstellen. Was kann man davon mitnehmen? Was davon besteht auch den Fact-Check?
Ich würde sagen, er hat den Iran nicht ausgelassen. Er hat ihn nur überraschend kurz gehalten. Er hat eher gegen Ende der Rede vielleicht 3 bis 5 Minuten über den Iran gesprochen, dabei aber nicht wirklich irgendetwas Neues gesagt. Er war relativ klar, dass er nie zulassen will, dass der Iran eine Atombombe bekommt. Und er will sich aber nicht in die Karten schauen lassen. Das war mein Eindruck. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nur eine Frage von Tagen sein, bis irgendetwas passieren wird. Entweder eine Verhandlungslösung oder ein Angriff. Und das war für Trump nicht der richtige Zeitpunkt, groß über den Iran zu sprechen. Die Wirtschaft war sein großer Fokus, das stimmt. Er hat auch gleich mit der Wirtschaft begonnen. Und das wird auch sein Hauptaugenmerk während des Wahlkampfes sein. Das haben ihm seine Berater nahegelegt. Das ist ein Thema, das die Amerikaner groß umtreibt. Das wird sein großer Fokus sein. Wie immer waren einige Halbwahrheiten dabei. Ich mag das gar nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Politiker lügen gerne. Bei Trump ist es vielleicht noch ein wenig mehr als bei anderen. Übertreibt, ohne Frage. Das war bei der Immigration der Fall. Er sprach davon, dass es unter ihm 0 illegale Immigranten gibt, die ins Land kommen. Das stimmt nicht. Es sind immer noch pro Monat ein paar Tausend. Gleichzeitig stimmt natürlich, dass der Rückgang sehr groß ist. Die zweite große Lüge, kann man durchaus sagen, war die Aussage, dass er mit den Zöllen die Einkommensteuer setzen will. Das ist natürlich für Ökonomen und für Leute, die was von Wirtschaft verstehen, eine glatte Lüge. Die Zölle machen im besten Fall, das sind hohe Schätzungen aus der eigenen Trump-Regierung, bis zu 500 Milliarden pro Jahr aus. Die gesamten Einkommensteuereinnahmen der USA sind bei ca. 2,5 Billionen pro Jahr. Also selbst wenn er alle Zölle umsetzen kann, die er will, könnte er damit vielleicht ein Fünftel der Einkommensteuer abdecken.
Wenn wir kurz bei dem Wirtschaftsthema bleiben, du beschäftigst dich da ja auch sehr viel damit. Aus der Ferne ist es schwer einzuschätzen, die Trump'sche Wirtschaftspolitik. Wie steht denn die US-Wirtschaft momentan da?
Sie steht deutlich besser da, als es weitgehend dargestellt wird, vor allem in Europa. Das Wachstum ist solide. Viertes Quartal waren 1,4%, das ist relativ wenig. Das lag allerdings an dem Shutdown. Für 43 Tage stand die Regierung zum Teil still im vierten Quartal. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre das Wachstum vermutlich irgendwo in der Gegend von 3% gewesen. Im zweiten Quartal waren es noch 4%. Also es sind schon solide Zahlen. Die Börsen stehen auch sehr gut da. Das wird natürlich Trump auch nicht müde zu betonen. Dow Jones 50.000, S&P 500 7.000 Punkte. Das sind schon Zahlen, die die Signalwirkung haben und die auch viele Amerikaner direkt betreffen, weil die Amerikaner in weitaus größerem Ausmaß am Aktienmarkt investiert sind als die Europäer. Von daher steht die Wirtschaft nicht so schlecht da. Die Inflation ist noch ein wenig zu hoch. Sie ist allerdings zurückgegangen. Die Arbeitslosigkeit ist relativ niedrig. Sie läuft schon ganz rund, die Wirtschaft, wenn auch nicht perfekt. Die Lebensmittelkosten umtreibt viele Amerikaner. Die sind weiterhin zu hoch. Trump verspricht seit seinem Amtsantritt, dass er die Lebensmittelkosten senken wird. Wobei senken vielleicht der falsche Ausdruck ist. Es geht eher darum, sie stabil zu halten, würde ich mal sagen. Wenn ihm das gelingt bis zur Wahl, dann kann er mit der Wirtschaft möglicherweise noch punkten in den nächsten Monaten.
War das mit ein Grund, warum das Thema so stark im Fokus stand?
Absolut. Das haben auch seine Wahlkampfberater nahegelegt in den vergangenen Wochen. Da gab es viele Geschichten dazu, wonach Trump eigentlich die Demokraten gerne angreift, sich auch sehr viel auf die Außenpolitik konzentriert hat in den letzten Wochen und Monaten. Seine Berater ihm aber immer stärker ans Herz gelegt haben, die Wirtschaft mehr in den Vordergrund zu stellen. Und ja, das hat er jetzt auch wirklich beherzigt. Und ich glaube, das wird er auch in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin tun.
Wenn wir jetzt mal kurz über die Rede jetzt hinausgehen, was gab es denn an Reaktionen? Also du sagst, die Demokraten haben sich währenddessen auffällig zurückgehalten. Gab es danach öffentliche Reaktionen?
Ja, auch schon währenddessen. Manche Demokraten haben den Raum verlassen. Einige sind gar nicht erst erschienen. Auch das ist ungewöhnlich. Normalerweise erscheint auch die Opposition nahezu vollständig. Dieses Mal sind ein paar Dutzend Abgeordnete gar nicht erst gekommen. Ja, das zeigt schon die große Spaltung. Abgesehen davon waren die Reaktionen, wie man es erwarten kann, das ist eigentlich das ähnliche Schauspiel in den USA immer wieder. Da wird kaum zwischen den Zeilen gelesen. Da gibt's kaum Leute, die eine halbwegs balancierte Analyse nachschießen.
Kommen wir vielleicht zurück zu den Kongresswahlen. Wie stehen denn die beiden Parteien jetzt in den Startlöchern? Wie positionieren sie sich für diese Wahlen dieses Jahr?
Die Republikaner sind ziemlich geschlossen hinter Trump. Es gibt vereinzelt kritische Stimmen, aber im Großen und Ganzen steht die Partei felsenfest hinter dem Präsidenten. Bei den Demokraten ist das Bild ein wenig differenzierter. Das zeigte sich auch bei der State of the Union. Die Parteispitze wusste nicht so recht, sollen wir kommen, sollen wir nicht kommen. Manche waren da, manche waren nicht da. Überraschenderweise war Elizabeth Warren eine der größten Kritikerinnen, die Senatorin Elizabeth Warren, die war da. Das war eigentlich eine Überraschung für viele. Dann gab es viele andere, die nicht da waren. Manche verließen den Saal während der Rede. Als Trump über Venezuela sprach und die durchaus erfolgreiche Operation der Amerikaner, als sie Nicolas Maduro nach New York geholt haben Anfang Jänner, standen manche Demokraten auf und applaudierten. Das war eine große Überraschung für viele. Aber ja, das zeigt auch, dass die Demokraten nicht wirklich eine einheitliche Linie haben, wie sie mit Trump umgehen sollen.
Und glaubst du, diese Gespaltenheit schadet den Demokraten mehr als jetzt die niedrigen Umfragewerte für Trump? Also schafft er die eher wieder auszubessern, sagen wir?
Gute Frage. Sehr gute Frage. Es sind noch 9 Monate bis zur Wahl. Beides ist möglich. Ja. Wenn die Demokraten in den nächsten Monaten einheitlich auftreten, könnte das Trump deutlich schaden. Und wenn sie die klare Message haben, vielleicht auch, was ihre wirtschaftlichen Pläne sind, wie sie das Land wieder auf Vordermann bringen wollen und weniger ständig nur Trump angreifen, dann könnte das dem Präsidenten möglicherweise schaden. Die schlechten Umfragewerte bewerte ich nicht allzu stark im Moment. Es sind noch 9 Monate, da kann sich noch viel ändern. Generell sind Trumps Umfragewerte immer schlechter gewesen, als es dann bei der Wahl tatsächlich war. Das ist ein wenig das FPÖ-Syndrom in Österreich möglicherweise, dass viele Leute in Umfragen nicht sagen, dass sie die Partei bzw. Trump wählen, es dann aber doch tun. Und dann Trump häufig besser abschneidet, als es in Umfragen der Fall ist. Von daher will ich nicht allzu viel darauf setzen. Auf der gleichen Seite, auf der anderen Seite, ist sie schon sehr schlecht, ja, die Umfragewerte. Also ist mit circa 15 Prozentpunkten Differenz zwischen Approval und Disapproval, also Leute, die seine Politik gut finden und nicht gut finden. Der Unterschied von 15 Prozentpunkten ist schon sehr groß. Selbst für das zweite Jahr der zweiten Amtszeit, in der auch Obama und Bush beispielsweise sehr schlecht dastanden. Die hatten circa 10 Prozentpunkte negativ. Trump hat jetzt 15, also nochmal schlechter. Von daher darf man es nicht vom Tisch wischen, aber auch nicht überbewerten, die negativen Umfragewerte.
Und diese Kongresswahl, was wird da überhaupt entschieden? Was steht da am Spiel für die Republikaner?
Für die Republikaner und für Trump steht am Spiel, wie er die nächsten 2 Jahre regieren kann. Es geht um die Mehrheiten im Abgeordnetenhaus und im Senat, zusammen der Kongress. Im Moment haben die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit, wenn auch knapp. Und das gibt Trump in vielen Bereichen weitgehend freie Hand, weil er weiß, die Partei steht großteils hinter ihm. Und er kann mehr oder weniger uneingeschränkt regieren. Wenn nun die Demokraten eine der beiden Kammern oder vielleicht sogar beide gewinnen im November, dann besteht die Gefahr für Trump, dass er einen lame duck, also eine lahme Ente, für die nächsten 2 Jahre ist, weil die Demokraten kaum auf Zusammenarbeit und auf Überparteilichkeit aus sein werden, ebenso wenig wie Trump. Und ja, das ist im Prinzip die große Gefahr für Trump, dass er dann als lame duck dasteht, der nicht viel durchbringen kann. Und das ist auch ein Grund, warum er losgelegt hat wie die Feuerwehr im ersten Jahr und jetzt auch im zweiten Jahr, weil er versuchen will, möglichst viel seiner Ziele, seiner Wahlversprechen durchzubringen, bevor möglicherweise die republikanische Mehrheit in den beiden Kammern verliert.
Danke für deine Einschätzungen. Da ergibt sich ein sehr differenziertes Bild. Und wir lesen weiter von dir hier in Wien. Danke.
Danke, schöne Grüße nach Wien.
Mehr News direkt aus den USA lesen Sie auf der Presse-Webseite. Damit genug von mir aus dem Studio. Tschüss und bis bald.